Herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 172. Heute mit dabei der Robert.
Guten Tag.
Und der Imanu.
Guten Abend.
Ja, wie immer fangen wir mit dem Rückblick an von den letzten Wochen. Und da gab es ja doch so einiges. Und wir fangen wahrscheinlich mit dem größten und spannendsten und wichtigsten Kampf an. Und das war Alvarez gegen Golovkin. Imanu, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dem Kampf.
Alvarez gegen Golovkin, ja, wahrscheinlich der interessanteste oder spektakulärste, beziehungsweise, ja, vielleicht auch, ich wollte schon sagen gehypteste, aber es war wahrscheinlich eher Mayweather gegen McGregor, aber so in Insider-Kreisen denke ich, auf jeden Fall der gehypteste Kampf Golovkin gegen Alvarez, weil da eben, ja, vielleicht die beiden attraktivsten kämpfenden Pound-for-Pound Fighter der Welt, Alvarez an 1 gerankt, Golovkin, weiß ich jetzt gar nicht genau, wo der gerankt war vor dem Alvarez-Kampf, ich glaube auch unter den Top 5, also so ein Fight, ist natürlich schon die Crème de la Crème, beide mehr oder weniger noch ungeschlagen, Alvarez nur gegen, ja, den sich selbst nennenden Best Ever gegen Mayweather verloren und da war er noch relativ jung. Von daher, ja, für mich auf jeden Fall das Highlight des Jahres. Und im Endeffekt hat man auch das bekommen, was der Kampf versprochen hat, nämlich einen sehr engen, einen sehr aufreibenden und dann doch auch spektakulären Kampf, also der mich auf jeden Fall die kompletten 12 Runden über sehr gut unterhalten hat und im Endeffekt dann, ja, die ganze Sache jetzt auch im nächsten Jahr nochmal wiederholt wird, dazu komme ich dann gleich, aber analysieren wir kurz den Kampf, also die ersten 3-4 Runden fand ich Alvarez wirklich sehr, sehr stark, sehr gut auf den Beinen unterwegs, hat die Angriffe von Golovkin relativ gut vermieden, ist immer gut rausgegangen, ist gut zum Körper gegangen, mit Einzelhänden dann wieder rausgegangen, hat relativ gut in der Deckung auch gearbeitet, gute Doppeldeckung. Golovkin konnte ihn an den Seilen eigentlich ziemlich selten stellen, gerade in den Anfangsrunden, und hat bei mir auch nach 4 Runden mit 3-1 Runden hinten gelegen. Allerdings konnte Alvarez das nicht die komplette Distanz leider schaffen. Ich sage leider, weil ich schon für Alvarez in dem Kampf war, muss ich zugeben. Habe auch auf ihn getippt, dass er einen Punktsieg einfährt in dem Fight. Von daher waren meine Sympathien da verteilt. Golovkin so ab Mitte des Kampfes, 5., 6., 7. Runde, kam halt immer besser in den Fight, hat immer mehr Pressure gemacht. Alvarez konnte das dann nicht mehr, sagen wir mal, so verwalten, wie er es in den ersten 4 Runden getan hat, wo er wirklich klare Treffer gesetzt hat, wo er defensiv wirklich gut stand, wo Golovkin kaum eigentlich gute Akzente setzen konnte, wo das ein bisschen verpuffte alles, seine Angriffe. Er hat noch mehr Druck gemacht, ist noch mehr nach vorne gegangen, hat noch mehr geschlagen. Und Alvarez ist dann doch öfter mal auch stehen geblieben, hat dann Golovkin schlagen lassen. Da waren jetzt auch keine richtig guten Hände bei von Golovkin, wo man sagen kann, da ist jetzt Alvarez vielleicht in Gefahr, K.O. zu gehen, etc.
Einmal dachte ich das kurz, aber
ja,
das,
in Runde, ich glaube, genau, Runde 4, da hat er einmal mit einer halben Minute mit dem Kopf danach geschüttelt. Da war ein Volltreffer mal drin gewesen. Stimmt, da hast du recht, das war, glaube ich, in der 4. oder in der 5. Runde. Aber da hat er ihm auch angezeigt, ganz klar, lass mich getroffen, aber das ist eigentlich für mich kein Problem. Gut, ist natürlich meistens immer ein Zeichen dafür, dass er ihn gespürt hat. Aber es sah jetzt auch nicht so aus, dass er da irgendwie extrem weiche Beine hatte oder sowas. Ich denke, das war nur ein guter Treffer. Aber Alvarez hat auch sehr, sehr gute Nehmerfähigkeiten. Und dementsprechend schien mir das jetzt nicht so in der Death Zone zu sein bei ihm. Also, aber wie gesagt, es war trotzdem ein guter Treffer. Golovkin konnte sich die Runde, glaube ich, da auch sichern. Es müsste dann die 5. gewesen sein. Muss ich vielleicht mal meinen Punktzettel anschauen. Auf jeden Fall guter Treffer. Die häuften sich allerdings nicht. Also Golovkin hat dann mehr gemacht. Wie gesagt, Alvarez hat ein bisschen abgebaut, würde ich sagen. Ein bisschen weniger gemacht. Das hat sich hat versucht, dann zu viel auf die Defensive zu beschränken. Hat dann seine eigene Offensive meistens vergessen. Startete meistens in den ersten, sagen wir mal, 30, 35, 40 Sekunden der Runde eigentlich immer gut rein. Hat dann aber in der zweiten Kampfeshälfte der Runde, wohlgemerkt, also in der zweiten Rundenhälfte, sehr wenig gemacht. Und da hat Golovkin dann gute Akzente gesetzt und konnte dann die Ringmitte sehr, sehr dominieren. Natürlich jetzt nicht die klaren Treffer gesetzt, aber trotzdem gut mit dem Jab gearbeitet, hat Alvarez ganz gut gestellt und Ja, es waren enge Runden, aber da kann man dann in dem mittleren Sektor auf jeden Fall Golovkin schon die Mehrzahl der Runden dann geben, so bis zur 8., 9. Und dann, ja, war es auf den Punktzetteln ziemlich ausgeglichen. Das haben auch beide Trainer in der Rundenecke gesagt. Golovkin wurde dann gesagt, er muss noch mehr machen. Und Alvarez soll auch die Hände jetzt gehen lassen, soll noch mehr Konter setzen, noch mehr klare Treffer setzen, in den Kampf dann für sich zu entscheiden. Und ja, die letzten 4 Runden, also die lege ich jedem ans Herz. Schlacht auf jeden Fall. Da waren wirklich von beiden Akteuren Runden dabei, wo ganz klar an Boxer A und an Boxer B ging. Ich habe die jetzt gar nicht auswendig im Kopf. Ich glaube auf jeden Fall irgendwo 9. oder 10. Runde. Da hatte Golovkin eine ganz klare, die 12., die war dann nochmal ganz klar an Alvarez. Die anderen beiden weiß ich jetzt nicht mehr, aber waren auf jeden Fall ziemlich klar verteilt, die Runden. Aber Action pur auf jeden Fall. Und im Endeffekt hatte man dann auf den Punktzetteln am Ende des Tages ein Unentschieden. Ich denke, so im Nachhinein betrachtet ist das auch eine relativ faire Wertung, weil für den Kampf hat eigentlich keiner eine Niederlage verdient. Beide haben wirklich auf extrem hohem Niveau geboxt, beide konzentriert gewesen über 12 Runden. Beide haben wirklich auch sehr wenig in der Defensive zugelassen, also an Volltreffern wohlgemerkt. Und dementsprechend, ja, von beiden absolute Pound-for-Pound-Vorstellungen. Beide haben da oben auf jeden Fall. Auf jeden Fall ja, in den Top 5 was zu suchen, wie man die jetzt dann verteilt, ob man Alvarez an 1 sieht, Ward an 1 sieht oder vielleicht doch Golovkin sogar vor Alvarez sieht, das lasse ich jetzt mal jedem selbst überlassen. Ich finde auf jeden Fall, Alvarez ist da, wo er ist, schon ganz gut gerankt, da passt er auf jeden Fall hin. Golovkin sehe ich auch direkt dahinter, beides absolute Top-Fighter und ja, es gibt ein Rematch dann wohl, im Mai soll das stattfinden und ich denke, für jeden Boxfan ist das natürlich eine mega geile Sache, wenn es dann dazu kommt, weil das sind wirklich ja die absoluten besten Boxer halt in der Gewichtsklasse, die es gibt. Und wenn die gegeneinander kämpfen, dann kann das für, ja, für uns Fans auf jeden Fall nur ein geiles Event sein. Und ich denke, da kann man sich dann schon mal aufs Rematch freuen.
Auf jeden Fall, gerade weil das Urteil ja auch so ein bisschen kontrovers war. Also, da wurde ja doch relativ viel geredet darüber, gerade Adelaide Bird mit ihrer 110 zu 118 pro Alvarez. Da haben sich natürlich auch viele, viele gewundert, weil das ist natürlich ein Scoring, das so nicht unbedingt ja, sein sollte. Also, das ist, ich weiß nicht, wie man das zusammenscoren kann, aber sie hat es auf jeden Fall geschafft. Und die anderen beiden Punktrichter hatten es ja auch relativ eng. Dave Moretti hat es 115-113 und Don Trella 114-114. Ja, ich denke, ein paar Leute waren natürlich auf der Seite von Golovkin, ein paar Leute waren auf der Seite von Alvarez, so wenn man so die ganzen Twitter- und Foren-Einträge so gelesen hat. Das ist natürlich auch ja immer so ein bisschen so Geschmackssache und insgesamt natürlich total enger Kampf und nicht leicht zu scoren, weil so das insgesamt hatte Golovkin schon mehr Treffer, mehr Hände drin und war eigentlich auch schon so der Aggressor. Aber Alvarez hatte vielleicht so die schöneren Aktionen und sah vielleicht teilweise schöner aus im Ring. Und ja, also ich denke auch, das war ein Kampf auf hohem Niveau, wie man schon gesagt hat. Beides auf jeden Fall Top 5 Pound for Pound Leute. Und ja, also da, ich denke, da können beide mit dem Draw eigentlich relativ gut leben. Vor allem durch das Draw gibt es jetzt ja auch noch den Rückkampf, wo auch wieder sehr viel Geld generiert werden wird. Und das spielt, denke ich, auch beiden auf jeden Fall irgendwo auch ziemlich in die Karten, weil was Besseres konnte eigentlich beiden nicht passieren. So wäre der Kampf irgendwie für eine Seite relativ klar ausgegangen. Ja, ne, aber so ist der Hype groß, es wurde viel, viel drüber geredet und ist es für beide gut, fürs Boxen gut, weil der Kampf war wirklich schön anzusehen und auf solidem Niveau. Und so, was das Urteil angeht, ich kann auch beide Seiten irgendwo nachvollziehen. Also ich kann schon verstehen, wenn man Alvarez vorne hat, aber ich kann auf jeden Fall auch nachvollziehen, wenn man Golovkin vorne hat. Also das ist beides absolut legitim, weil der Kampf einfach echt eng war und von daher denke ich, kann man da ganz salomonisch sein und Draw ist einfach ein gutes Urteil, auch wenn die einzelnen Scores, gerade von Adelaide Bird, natürlich schon sehr, sehr fragwürdig. Das war schon, ja, sehr, sehr grenzwertig. 100, 110, 118 in dem Kampf. Also bitte, also das ist schon übel. Aber ich denke, wir sind uns einig, wir wollen den Kampf auch gerne wieder sehen und von daher gerne wieder und ja. Oder Imanu?
Ja, absolut. Wie gesagt, habe ich ja gerade auch schon erwähnt. Also ich freue mich auf den Rückkampf und Mega-Event, muss man
Ja.
wiederholen, auf jeden Fall. Gerade bei dem Urteil, wie gesagt, auch wenn es jetzt ja, für Golovkin gewertet worden wäre oder für Alvarez, ist ja ganz egal eigentlich. Es war ein enges Ding und ein Rematch hätte man so oder so, denke ich, machen können, so wie der Kampf verlaufen ist. Aber mit dem Urteil musst du es quasi machen, weil du brauchst hier einen Sieger. Man muss halt schon klarstellen, wer jetzt der Beste von beiden ist. Und das Urteil, ja, mit der Bird, die dann auch jetzt suspendiert ist, ich weiß nicht, ob auf Zeit oder für immer. Auf jeden Fall 118-110, das ist schon...
Soweit ich weiß, Zeit.
Zeit, ja. Das habe ich mir fast gedacht.
Gut, weil das ist schon ganz fragwürdig, 118-110, wie kommt man da drauf in so einem Kampf? Also...
Ja, ich muss zugeben, im ersten Scoring hatte ich es auch 117-111 für Alvarez, bin ich ehrlich. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe es natürlich auch so ein bisschen, ja, im Geheimen, muss man sagen, die ganz, also wirklich jede Runde dann gegeben, wo man vielleicht geben kann.
Ja.
Es waren ja wirklich viele enge Runden auch dabei, aber wenn man dann halt wirklich dem Alvarez jede der Runden gibt, dann, das geht schon, aber es ist natürlich unfair, weil die Runden eben nicht so klar waren, dass man den Kampf im Endeffekt dann so werten sollte. Also.
Ja, und ich habe mir den Kampf danach nochmal angeschaut und irgendwie so, dann bin ich eher schon so Tendenz Golovkin-Sieg, so knapper, aber das ist halt, ne, ja, enges Ding gewesen und ein Draw ist halt ein Urteil im relativ engen Kampf. Da muss man sich nicht drüber aufregen, man hat großen Sport gesehen, so hat keiner verloren und die Klärung findet dann halt im Mai wahrscheinlich statt. Ne? Genau, Termin steht, glaube ich, noch nicht, aber so die Richtung wird es etwa gehen. Gut. Dann schwenken wir doch einfach mal zu der nächsten Sache oder Veranstaltungsreihe. Und zwar, es gibt ja die World Boxing Super Series. Und da gab es einige Kämpfe im Cruisergewicht, die ja durchaus interessant waren. Und da fangen wir einfach mal mit Marco Huck gegen Alexander Usyk an, Robert. Erzähl uns was dazu.
Ja, wo fängst du da an? Also, das war ein wirklich schöner Kampf. Nur nicht aus deutscher Sicht. Marco Huck mit über 45 Kämpfen auf dem Buckel und Olympiasieger Usyk, der, ich glaube, das war jetzt der wievielte, 13. Kampf von ihm? Also die beiden im Ring, das war ja wirklich, wie soll ich das umschreiben? Huck, der über 40 Kämpfe, sah aus, als wäre er das erste Mal in seinem Leben in einem Ring gestanden. Das war ein unglaublich eklatanter Klassenunterschied, der da aufeinander getroffen ist, den ich jetzt so nicht vermutet hatte. Was man jetzt allerdings zum Beispiel Huck im Vergleich zu seinem Kampf gegen Brides aber zugute halten muss, ist, dass er wenigstens mal versucht hat, was zu machen. Gegen Brides war er 12 Runden lang total blockiert gewesen und hat da gar nichts gemacht. Da hat er wenigstens versucht, irgendwas zu machen, nur Usyk ist halt boxerisch, also muss man ja sagen, in der Gewichtsklasse oder überhaupt in dieser Gewichtsebene, kann man auch schon sagen, Schwergewicht oder Halbschwergewicht, da hast du ja selten Boxer, die technisch so versiert sind wie der. Der kann ja wirklich aus sämtlichen Richtungen Schläge abfeuern, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch treffen. Also am Ende hat man auch Usyk nur noch angemerkt, so, puh, ich habe jetzt hier eigentlich freie Bahn, ich kann machen, was ich will, da werde ich schon irgendwie mit Erfolg haben. Und man hat auch gemerkt, dass Huck auch dadurch echt zum Ende auch die Luft ausgegangen ist. Denn Huck, sagen wir mal so, ist boxerisch nun mal jetzt nie so eine, erste Sahne gewesen, aber der hatte ein paar Attitüden, die ihm darüber hinweggeholfen haben. Das war meistens sein Wille und auch, dass er eigentlich relativ robust gebaut war. Nur eine Schwachstelle da hatte er halt auch und das ist immer Körpertreffer hat er nicht so gut vertragen. Und das hat Usyk eiskalt ausgenutzt und hat den Körper bearbeitet, so dass er eigentlich auch am Ende dann immer weniger Luft hatte und stehend aus dem Kampf genommen ist, was vollkommen zurecht war.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist einfach, der hat halt so viele Waffen im Arsenal, der hat ihn einfach krass demontiert und
ja, vor allem dieser körperliche Unterschied, wenn du überlegst, dass Huck 200 Gramm schwerer war, aber irgendwie vom Fitnesszustand einfach aussah, war mal wie so ein Typ, ich gehe ins Fitnessstudio, ist aber nicht auf Definition und Usyk dagegen echt wie so ein Model vom Körper her aussah. Da war ja kein Gramm Fett dran.
Ja. Ja, das war einfach, auch vom Bewegungsablauf her und so, das sind einfach extreme Welten, so, ne, Usyk.
Aber man kann, ich frage mich auch, halt, ich weiß ja nicht, das ist jetzt, klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen rassistisch oder so, aber manchmal frage ich mich echt so, wo kriegen die im Osten solche Leute her? Wie jetzt hier Usyk oder Lomachenko und sowas, die auf so einem unglaublich hohen Niveau boxen. Wo kriegen die her?
Wie geht das? Naja, einfach aus den ganzen Sportschulen und so. Du musst ja, wenn du boxst, das ist ja, du lernst das ja ein bisschen irgendwie so. Das sind ja irgendwie so Bewegungsmuster, die du antrainierst und erlernst und perfektionierst. Und wenn du dann noch sehr talentierter Bewegungstalent bist, einfach so und gewisse Athletik hast, dann wirst du auch einfach gut. Und wenn man sich so Boxer anschaut, das sind ja jetzt auch alles keine monströsen Supermaschinen oder so, die wirken halt eher mehr so wie Tänzer. Und ich denke, die ganzen Bewegungstalente und Athleten und so, die spielen halt bei uns irgendwie Fußball. Und es gibt auch nicht diese Masse vielleicht an Boxschulen, wo Leute hingehen und sich ausbilden lassen. Und
naja, wenn du das so die deutsche Boxschule dir anguckst, ist das eher nach vorne stapfen und einer Doppeldeckung zumachen.
Ja. Aber das ist schon beeindruckend, wie viel so Leute wie Usyk oder Lomachenko, wie groß deren Arsenal ist so im Ring.
Ja, und was für einem Level die da boxen oder so. Das, da denke ich also, warum hat man das nicht hier?
Ja. Das ist eine gute Frage, so, aber ich denke, das ist einfach, weil die Nachwuchsförderung nicht viel hergibt, so, ne? In keinem Bereich so, wieder von das ist ja wirklich kein Breitensport oder so, oder es findet ja keine riesige Förderung statt. Es gibt irgendwie so die paar Schulen so im Osten und so und ein paar Stützpunkte so im Westen, klar, aber so richtig viel passiert ja nicht, ne, im Boxsport, und dementsprechend kommt ja auch so wenig bei rum. Und gerade wenn man die Jungs nimmt, die dann halt häufig sehr spät anfangen zu boxen und in irgendwelchen Kickbox-Gyms oder keine Ahnung wo, da findet ja allein die boxerische Grundschulung ist ja da in der Regel schon äußerst schlecht oder auch zumindest auf schlechterem Niveau von dem im Osten oder teilweise in Amerika oder in Kuba oder in Mexiko, wo einfach auch viel mehr Leute boxen und viel mehr Leute auch Ahnung haben vom Boxsport, und das ist dann halt schwierig, da irgendwie überhaupt große Talente zu entwickeln, so, ne? Aber ist schon, weiß ich, Usyk ist schon sehr nice anzusehen, und ja, was will man zu dem Kampf sonst noch sagen? Es war einfach eine Demonstration seiner Stärke, und das aktuell, wenn man den Stand jetzt nimmt, man weiß ja nie, wie das Turnier weitergeht, da gehen wir gleich noch drauf ein, aber so Stand jetzt ist ja ganz klar die Nummer 1 im Cruisergewicht, da denke ich, da gibt es keine Diskussion. Auch wenn da sicherlich ein paar Kandidaten sind, die auch sehr stark sind. Ja. Dann kommen wir, würde ich sagen, einfach mal zu dem nächsten Kampf dieses Turnieres, weil das vermischt sich ja alles irgendwo ein bisschen. Und wie es dann weitergeht in den nächsten, oder wer gegeneinander kämpft, da können wir gleich noch so kurz drauf eingehen. Und der nächste Kampf wäre Brides gegen Perez. Brides, der Hook ja auch schon demontiert hat, hat gegen Mike Perez gekämpft, der eigentlich aus dem Heavyweight kam. Und Mike Perez sah ja körperlich doch extrem stark aus, fand ich. Also im Heavyweight war es so ein bisschen fett, so ein bisschen. Aber was ist das? Fett kann man das ja nicht bezeichnen, aber nicht so ganz in Shape, aber wie der da beim Wiegen aussah und auch im Ring, der Perez, also das war schon eindrucksvoll vom Körper, fand ich. Und der Kampf war auch richtig, richtig eng, oder, Imano?
Ja, absolut. Ein sehr enger Kampf, besonders in den ersten 6 Runden. Man konnte im Prinzip das im Ring erleben, was man ja sich vor dem Kampf so von einem Perez-Kampf, so einem typischen Perez-Kampf vorstellt, weil Perez hat eigentlich seine ganze Karriere über immer in den ersten 6 Runden, fast egal gegen wen. Ich glaube, Povetkin die einzige Ausnahme, der Kampf war halt ziemlich schnell vorbei. Aber ansonsten, wenn der Kampf länger ging, war das über die Punkte, hat Perez in den ersten 6 Runden eigentlich, glaube ich, noch nie einen Kampf gehabt, wo er hinten gelegen ist nach 6 Runden. Und ähnlich war das auch gegen Brides. Also ich hatte den Kampf mit Wohlwollen 3-3 nach Runden gescored. Tendenz eher 4-2 für Perez. Also Brides hatte wirklich extreme Probleme, Abrides hatte extreme Probleme. Habe ich jetzt, ja, ich dachte, ich hätte gerade Piales gesagt, sorry dafür. Also Abrides wirklich extreme Probleme gehabt, klare Treffer zu setzen gegen Perez. Perez machte das wirklich gut, er hat auch diktiert, er ist nach vorne marschiert. Und Abrides kam nicht zu seinem Konterboxen so wirklich. Er hat das zwar öfter mal probiert. Perez auch eine relativ gute Deckung gehabt und er hat die Angriffe meist so gestartet, dass Abrides eigentlich ja gar nicht richtig kontern konnte. Ist dann immer einen Schritt noch weiter zu ihm gegangen, zu Abrides, sodass sie beide ja quasi aneinander ran standen und dass kein Raum quasi entstehen konnte für Abrides zu kontern. Abrides ja hat dann versucht, den Innenkampf zu vermeiden, weil das halt gar nicht seins ist, hat dann mehr oder weniger geklammert und so liefen die Angriffe halt meist dann ab. Also Perez kam vor, hat einen Angriff gestartet, ging dann noch einen Schritt zum Mann hin, um den Konter zu vermeiden. Und Abrides, ja, kein Infighter, dann abgeklammert, den Perez dann abgeklammert und dann wurde es wieder getrennt. Und so ging das halt fast die ganze Zeit. Dementsprechend hatte man wirklich Not in den ersten 6 Runden, Abrides da wirklich viele Runden zu geben. Und leider für Perez oder aus Perez Sicht dann, ja, der typische Perez, der dann in der zweiten Kampfeshälfte mal wieder ja, den Kampf mehr oder weniger wegschenkte, weil ich weiß nicht, woran es bei ihm liegt, ob das wirklich Konditionsprobleme sind oder ob es da irgendwie mental auch ein Problem gibt. Das ist schon sehr merkwürdig, weil austrainiert war er auf jeden Fall. Aber es gibt also typische Kandidaten im Boxen, die irgendwie, ja, immer regelmäßig nach einer bestimmten Rundenanzahl abbauen. Und er ist so einer und dementsprechend, ja, konnte er das nicht weiter so durchziehen, wie er es dann in den ersten 6 Runden getan hat. Er hat dann weniger angegriffen. Abrides hat dann auch ein bisschen besser getroffen, hat auch mal eigene Angriffe gestartet, ist auch mal ein bisschen versucht, selbst nach vorne zu gehen. Allerdings wirkte das wirklich nicht gut. Also er hat die Runden dann zwar die meisten nach der 6. gewonnen, aber es waren doch sehr viele Clinch-Orgien dann noch von ihm dabei, die von ihm auch ausgegangen sind, weil er, wie gesagt, im Infight nicht kämpfen wollte mit Perez. Und ja, so über den Pressure eigentlich gar nicht in den Kampf kam, weil Perez eigentlich den Kampf schon gemacht hat. Aber wie gesagt, in der zweiten Kampfhälfte ging mir die Puste ein bisschen aus, hat dann weniger geschlagen, der Perez, und konnte die Runden dann einfach nicht mehr klar gestalten, um ja, sie im Ausland dann auch zu gewinnen. Und dementsprechend ging es dann bei der Urteilsverkündung ja dann an Abrides. Ich weiß es genau, die Scorecards gar nicht mehr im Kopf.
Die Scorecards waren 116, 110, 114, 112, 115, 111. Ich würde sagen, so tendenziell, dass es okay ist, weil die Hinterrunden, hatte ich auch, wie du schon gesagt hast, die waren alle so ganz knapp an Abrides. So, Perez hatte ihn auf jeden Fall noch ordentlich abverlangt. Abrides war auch, meines Erachtens, auch schwer im roten Bereich, aber er hat immer noch einen Tick besser, die Runden am Ende. Und von daher geht das Urteil, finde ich, absolut in Ordnung, so wie sie es gescored haben. Das war schon okay. Nur er hat sich doch schon echt schwer getan gegen so ein physisches Monster, Mike Perez, der es halt auch, der auch boxerisch halt ein bisschen zumindest anzubieten hat. Und das hätten ja viele mit nicht so mit gerechnet. Und Perez hat mir auch echt gut gefallen, so halt, wie ich schon gesagt habe, von der körperlichen Verfassung. Sah extrem fit aus. So fit und in Shape habe ich ihn noch nie gesehen vorher. Und er hat Abrides da schon massiv gefordert.
Definitiv, auf jeden Fall. Ja, schon Kampf auf hohem Level, das auf jeden Fall, hat man gesehen. Beide haben auch immer was drauf. Allerdings konnten das irgendwie, ja, kam es selten so zum Vorschein. Ne? Also es war dann doch irgendwie mehr Gewürge als schön anzusehen. Trotzdem konnte man natürlich sehen, dass beide auf jeden Fall Klasse haben und auch zu euch in den Top 10 stehen. Abrides, denke ich, ist auch mindestens die 3 im Cruiser. Ich gehe da eigentlich fast sogar schon mit Dorticos eher, dass er die Nummer 2 ist. Da können wir uns ja gleich vielleicht noch drüber streiten, wenn wir
genau,
den analysieren. Da kommen wir gleich zu. Genau, und dann gebe ich es erstmal weiter hier an dich, genau.
Genau, ja. Dann würde ich sagen, sind wir auch mit dem Duell jetzt der beiden soweit durch. Anzumerken zu der Card würde ich noch gerne, dass Filip Jirkovic sein Profidebüt gegeben hat. Der ist ja der Bronze-Medaillengewinner der Olympiade von 2016. Also auf der, also 25 ist er als Kroate sehr groß und guter Boxer. Und hat im Halbfinale knapp gegen den Olympiasieger Tony Yoka dann verloren. Und das ist auf jeden Fall, also Jirkovic auf jeden Fall ein Name, den man sich merken sollte, so im Schwergewicht. Er und Yoka sind sicherlich Leute, die man in Zukunft, also es wird noch ein Weilchen dauern natürlich bei beiden, aber die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss, dass da so in, weiß nicht, 2 bis 4 Jahren doch auch sicherlich mal einiges gehen wird bei ihm. Also das ist auf jeden Fall ein interessanter Mann. Sollte man weiterverfolgen, seine Karriere. Dann kommen wir zum nächsten Kampf dieser Trophy, der World Boxing Super Series, der Muhammad Ali Trophy. Ne? Vielleicht könnte man die auch World Boxing Super Mega Series oder Premium oder was auch immer.
Mit der Mike Tyson Muhammad Ali Joe Louis Trophy.
Genau, alle, also richtig schön langer Name. Das steht in der Regel ja immer für Qualität, wenn man sich, naja, egal.
Auf jeden Fall. Ich finde es auch überhaupt geil. In jeder Pressemitteilung zu diesem Turnier steht ja drin, dass dieser Preis der wichtigste Preis im Boxen ist. Ja. Komisch nur, dass er das erste Mal ausgetragen wird. Also, woher weiß man, dass er dann eigentlich der wichtigste Preis ist?
Ja, das ist eine gute Frage, ne?
Aber geil, sag mal so, trotzdem gut, dass es das Ding gibt, denn im Cruisergewicht, im Vergleich jetzt zum Supermittelgewicht, muss man ja mal sagen, ist ja jetzt wirklich auch jeder Weltmeister der Gewichtsklasse dabei.
Ja. Also so, super.
Am Ende dieses Turniers weißt du wirklich, aber wirklich eindeutig, wer die Nummer 1 ist.
Ja, das ist ja das Schöne im Cruisergewicht. Und ja, da gab es jetzt am 23. September halt die Veranstaltung im El Amo Dome in San Antonio, Texas. Und da kämpfte Junior Dortikos gegen Dimitri Kuryashov, Imano. Das ging schnell, oder?
Die kämpfen definitiv. Und ja, da habe ich zum Glück mit meiner Prognose dann auch mal richtig gelegen, dass das so endet, wie es geendet ist. Hätte ich jetzt allerdings nicht in der zweiten Runde dann erwartet, wie es dann schon kam, sondern eher so, ja, ab der vierten, fünften vielleicht. Aber im Endeffekt, ja, war es eine eindeutige Geschichte. Fand ich aber auch vom Style her irgendwie schon vor dem Kampf ziemlich eindeutig, weil Kuryashov ist ein Typ, der hat natürlich eine unheimliche Schlagpower, ohne Frage, schlägt auch ganz gut zum Körper, aber er ist langsam, er ist behäbig, er hat keine besondere Beinarbeit, er hat keine besondere Defensive, er hat keine besondere Kondition. Es sind wirklich sehr, sehr viele Dinge bei ihm vorhanden, ja, die eben nicht vorhanden sind. Und die ihm einfach fehlen, um ein Weltklasse-Boxer zu sein. Er ist natürlich durch seine Power immer gefährlich, auf jeden Fall. Wenn er mal durchkommt, dann kann es natürlich auch für jeden sofort zu Ende sein. Aber gegen Weltklasse-Fighter, die auch über eine gute Beinarbeit, über ein gutes Movement verfügen, über eine gute Defensive, über Schnelligkeit und das alles hat Dortikos vereint. Plus Power sind, denke ich mal, beides von der Power her extrem gefährliche Leute. Denke ich, auf einem Level ist die Power Dortikos auch nur einen Kampf nicht durch K.O. gewonnen. Ja, also im Endeffekt, wie ich gesagt habe, jetzt wundere ich mich über den Ausgang nicht. Dortikos kam dann in der zweiten Runde einmal ganz knackig durchzuschleppen von Kuryashov. Der ist umgefallen, wie von einer Axt gefällt. Die Augen waren verdreht. Er kam dann sogar bei 9 nochmal hoch. Man hat sogar noch angezählt. Ich denke, da hätte man kaum noch zählen müssen, wenn man gesehen hat, wie sich die Augen bei ihm verdreht haben bei dem Schlag. Ja. Der war völlig weg. Kam sogar noch hoch, wie gesagt, bei 9. Aber man hat es dann ausgenommen, weil er ja, das wäre nichts mehr geworden. Völlig verdient dann auch abgebrochen der Kampf und Dortikos, der verdiente Sieger in dem Fight. Und wie gesagt, das habe ich gerade schon mal angesprochen, ich sehe ihn sogar einen Ticken vor Bridis, weil er wirklich, finde ich, keine wirkliche Schwäche so zeigt zumindest.
Man muss natürlich fantastisch gucken, auch, ne? Ja,
ja, wie sich das dann, ja, wie es aussieht, wenn das dann auch mal in die sechste, siebte, achte Runde geht, ob er das Niveau dann oder die Pace oder wie er die Pace dann gestalten kann, ob er da auch.
Ja, du darfst aber auch nicht vergessen, wie das sein wird gegen einen Gegner, der sich auch bewegen kann. Und da kommen dann nun mal jetzt auch ein paar Gegner hinzu, die das nun mal definitiv können, wie Bridis oder Usyk.
Hast du vollkommen recht, auf jeden Fall. Na klar, das weiß man halt nie bei so Leuten, die eben dann noch solche Kaliber nicht vor den Fäusten hatten. Aber das ist natürlich auch die gleiche Frage bei Bridis. Der hat nämlich so Leute auch noch nicht vor den Fäusten gab bisher. Bis auf Perez jetzt, wo man sagen kann, okay, der hat diese Attribute schon. Zumindest ist das so eine Light-Version von Dortikos, finde ich. Man könnte die vielleicht ein bisschen miteinander vergleichen. Perez aber nicht so schlagstark. Vielleicht dafür technisch noch etwas besser. Aber konditionell halt, wie gesagt, ja, leider eben dann auch nicht wirklich gut. Und solange er Kondition hatte, Perez, hat Bridis gegen ihn schlecht ausgesehen. Und ich denke nicht, dass Dortikos schlechter als Perez ist. Er schätzt sich, wie gesagt, da auf jeden Fall als besser ein. Er hat mehr Power, ich denke auch mehr Kondition, auch die Beinarbeit. Ich finde bei Dortikos auch die Schläge sehr variabel, unheimlich viel Power hinter, sehr gute Defensivarbeit. Also ich finde ihn, wie gesagt, stärker als Perez. Und wenn Bridis schon, wie gesagt, gegen einen Perez Probleme hat, in den ersten 6, wo er Kondition hat, und erst dann aufkommt, wenn der nachlässt, sofern Dortikos 12 Runden Kondition hat und eine gute Pace hinlegen kann, wird er Bridis schlagen, denke ich. Aber das ist natürlich klar, es ist Spekulation, weil eben
Ja.
so
Aber da
junge
würden wir auch
Gegner noch
ja,
nicht im Rekord sind. Ist
genau,
schwierig
da
zu
würden
sagen,
wir
aber
auch
ist mein
dem,
erster Eindruck.
genau, da würden wir wahrscheinlich auch dem Finale vorgreifen. Weil jetzt das Halbfinale oder die Halbfinals, die anstehen, das ist ja Usyk gegen Briles demnächst. Aber ein Viertelfinale ist ja noch offen. Das ist ja Murat Gassiev gegen Christoph Volodarczyk. Wir nehmen jetzt die Vorschau ein bisschen vorweg, weil das gehört irgendwie alles sehr zusammen, so das Turnier. Und Gassiev kämpft jetzt gegen Volodarczyk. Ich denke, da sind wir uns einig, dass Gassiev da auf jeden Fall der ganz klare Favorit ist und wahrscheinlich relativ sicher auch gewinnen wird. Und dann ist es natürlich im Halbfinale, das sind dann zwei Kämpfe, Usyk gegen Briles und Dortikos gegen Gassiev. Das ist ja einfach nur brutal. Also, die sind ja dann alle vier noch ungeschlagen. Und das ist einfach nur Massaker. So. Das ist einfach, wie Robert schon sagt, da wird einfach die klare Nummer 1 ermittelt. Und nach dem Turnier sollte es dann ja auch keine Fragen mehr geben. Aber Gassiev ist auch richtig brutal. Dortikos ist krass. Usyk ist krass. Briles ist nicht ohne. Also, das ist Wahnsinn, was da in dem Turnier aufeinander trifft. So, das ist. Ich weiß nicht, ob es das jemals so gab. Also damals das Turnier, das Super Six Turnier war ja auch schon ziemlich nice, so von den Teilnehmern, aber jetzt so das hier,
Da
das
hast du ja
wirklich.
aber auch in Anführungszeichen nur zwei Weltmeister bei gehabt. Oder zwei Weltmeister,
Ja,
die
ja.
WBO und IBF war ja nicht dabei.
Ja, und da fehlte damals ja auch der Bute im Grunde, aber im Grunde, what? Ganz klar, der stärkste Mann. Aber jetzt dieses Turnier ist schon von der Qualität jetzt dieser Boxer, die da
Und
antreten.
Stieglitz fehlte.
Ja, aber jetzt so Usyk, Briles, Dortikos und Gassiev, das ist so brutal, ne? Dass die jetzt im Halbfinale dann wahrscheinlich aufeinandertreffen und Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn.
Ja,
Und
also
das
da
macht
machen
auf
sich
jeden
auf
Fall
jeden Fall
richtig.
zwei, Minimum zwei bis drei Boxer echt den Rekord mit kaputt.
Ja. Aber einer ist natürlich auch wirklicher Superstar dann so, ne? Und das ist schon Wahnsinn, so die Ansetzung. Also wirklich. Extremes Niveau, pervers geile Boxer und das ist auf jeden Fall, das macht einfach richtig Spaß, das Cruisergewichtsturnier. Wie auch immer dann gewinnen wird, aber ich denke, da gehen wir dann demnächst noch drauf ein. Aber das könnte durchaus auch ein Überraschungssieger geben, weil Dortikos und Gassiev sind halt auch brutal stark. Also, ja, ich bin gespannt, wie das so weitergeht im Turnier. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Gut, dann kommen wir zum Kampf, der vielleicht für die Augen nicht ganz so lecker war. Imano, Joseph Parker, der neuseeländische WBO-Weltmeister im Schwergewicht, kämpfte gegen Hughie Fury. Und der Kampf war dann doch nicht so ganz ansehnlich, oder Imano?
Ja, da hast du leider recht, das stimmt. Aber das konnte man vor dem Fight dann auch fast schon erahnen, weil Fury, wenn man sich seine Kämpfe bisher ja, in seinem Leben angeschaut hat, so, da war eigentlich noch nie einer dabei von Hugi, wo einen dann wirklich vom Hocker gerissen hat. Er hat es durch Beinarbeit versucht, er hat es durch Beweglichkeit versucht, er war auf den Beinen auch beweglich, ohne Frage, ist gut zurückgegangen, hat eine ganz gute Defensivleistung gezeigt, auf jeden Fall im Fight, aber er hat total vergessen, ja, offensiv Akzente zu setzen und dementsprechend hat er es versäumt, ja, den Kampf klar genug zu gestalten, um nach Punkten zu gewinnen. Wie gesagt, defensiv zurückgegangen, alles gut, Beinarbeit, Alibi-Jabs geschlagen, ohne Power dahinter. Also, das war, ja, wie gesagt, es sah nach Alibi-Verhalten im Ring aus. Defensiv eine 2-Minus würde ich ihm geben, das war schon okay, wie gesagt, auf dem Level. Aber wenn du offensiv dann halt gar nichts machst oder halt nur Alibi-Jabs schlägst, dann ist das zu wenig. Und Parker hat das, ja, den Kampf die ganze Zeit im Prinzip die 12 Runden über diktiert, ist pausenlos nach vorne gegangen. Was man dann übrigens dann schon ankreiden muss, ist die wirklich schwache, schwache, schwache Offensivleistung. Ist natürlich auch schwer gegen Gegner, der, sag ich mal, nur vermeidet oder nur vermeiden will, nur weggeht, dazu noch groß ist, Reichweitenvorteile hat, es ist schwierig auf jeden Fall, aber ja, als Weltmeister hätte er schon irgendwie auch mal ein paar klare Treffer setzen müssen können. Hat er vielleicht im ganzen Kampf 4, 5, 6 Stück gehabt von, er hat immer mit wilden Schwingern versucht, ist in den Mann versucht reinzuspringen, ja, was dann meistens in dem Clinch endete und dementsprechend, ja, der Kampf war wirklich, Also kaum anzuschauen, wirklich keinem zu empfehlen. Der es noch nicht gesehen hat, würde ich jetzt auch empfehlen, das nicht unbedingt anzugucken. Also es ist wirklich eher langweilig. Lustigerweise haben die Kommentatoren von einem sehr, sehr engen Fight gesprochen und haben gesagt, na, das könnte hier ein Draw sein vielleicht. Mal gucken, was hier gescored wird. Hatten dann auch teilweise auf ihren Card, sogar Fury hatte einer vorne, ganz knapp. Andere hatte, glaube ich, ein Draw, einer hatte Parker dann ganz knapp vorne. Also da gab es dann schon durchaus Leute, die auch na, Fury haben vorne gesehen. Ja, fällt mir da schon ein bisschen schwer, muss ich sagen. Weil ja, er eben offensiv kaum Akzente setzen konnte und ja, keine Runde klar bestimmen konnte, nichts, also keine klaren Treffer, keine Dominanz. Also, wie willst du so dann genug Runden gewinnen? Deswegen im Zweifel hat Parker das Ding dann oder hat die Runden dann knapp gewonnen, ja, weil er eben ja. Der aggressivere Mann war und deswegen kann man das Urteil dann im Endeffekt vertreten. Ist meiner Meinung nach etwas zu hoch, 118-10. So klar will ich jetzt nicht sagen, dass das war. Aber ich würde sagen, so ein 116, 112, vielleicht 115, 113. Es war schon eng, die Runden waren eng, aber im Endeffekt schon klarer, knapper Sieger. Parker hat das Ding verdient im Endeffekt bekommen und ja, ich denke, damit sollten wir das dann auch quasi schon fast abhaken.
Ja. Und der Hugi vielleicht auch kein Mann, wo man jetzt genau wusste, wo man so dran ist. Man sieht die Fury-Gene auf jeden Fall bei ihm so durchkommen. Und ja, ist schwierig zu boxen, der Mann. Und ja, Parker hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. So, das kann man auf jeden Fall auch sagen. Und die meisten haben ihn natürlich nach den ganzen, nach Wilder, Joshua und so weiter, dann im Heavyweight ist er schon einzuordnen, so hinter denen. Aber Fury, ja, muss man sehen, ist ja noch jung, ungeprüft, also ist auch keine Schande, jetzt so zu verlieren. Es war halt so ein stilistisch halt, ja, blödes Matchup, wo beide irgendwie scheiße aussahen und wahrscheinlich haben beide auch nicht wirklich gewonnen, so an Reputation und Ansehen. Aber Parker Sieg geht in Ordnung. Ja, sonst am Rande des Kampfes konnte man auch Tyson Fury bewundern, wie der den neuseeländischen Hacker getanzt hat. Also sah auch sehr gut aus. Nicht so ganz so gut in Shape, aber ist auf jeden Fall lustig, das Video. Ja, wie es dann mit Parker weitergeht, muss man dann demnächst sehen. Aber ja, vielleicht irgendwann mal eine Titelvereinigung. Aber ja, das sehen wir ihn natürlich auch als... Der ist ja natürlich eher als Außenseiter gerade gegen Joshua, oder insbesondere Joshua, der halt die klare Nummer 1 ist. Interessant wird es natürlich vielleicht so die Leute gegen Pulev oder so, die ja vielleicht dann schon so auf seinem Level sind, aber so ist er ja vielleicht aktuell vielleicht die Nummer 4 der Welt hinter Povetkin, Joshua und Wilder. Oder vielleicht noch Ortiz, könnte man vielleicht auch noch nennen, wo er hinter einzuordnen ist. Aber darüber kann man sich dann streiten. Gut, dann kommen wir zu dem nächsten Kampf jetzt am Wochenende in der Hans-Martin-Schleierhalle in Stuttgart. Kämpfte Chris Eubank Jr. gegen Avni Yildirim, der von Ahmed Öder betreut, gemanagt und trainiert wurde. Ja, Robert.
Komplettpaket.
Ja, alles. Ja. Wie hat dir der Afni denn so gefallen?
Hast du mich jetzt angesprochen?
Ja, ja.
Ja. Ja, auch so ein Ding, wie Huck-Use kann man eigentlich sagen. Beides eigentlich erfahrene Boxer. Gut, jetzt Yildirim natürlich jetzt nicht ganz so viel Kämpfe wie Eubank, aber das sah auch teilweise halt so aus, so klassenmäßig, dass da zwei Welten aufeinandertreffen. Wobei man sagen muss, Yildirim ja schon einen Vorwärtsgang hatte, der auch gut getroffen hat, so ist es nicht. Also man kann jetzt nicht sagen, das wäre jetzt nicht nichts gewesen, aber wie, ich greife das jetzt schon einfach mal vor, wie sich da Eubank die drei Runden durch den Kampf geschlängelt hat und immer mal wieder einen unangenehmen Treffer gebracht hat und ihn dann in der dritten wirklich kalt ausgenockt hat, das war schon gut anzusehen. Also ich war mir ja bisher immer ganz unsicher gewesen, ah, ist er was nicht, aber Yildirim ist jetzt zum Beispiel jemand, den ich aktuell auch über nach wie vor noch auch trotz der Niederlage jetzt über Abraham ranken würde, muss ich sagen, das war schon echt eine ganz passable Leistung, die der da gebracht hat. Und ich denke, so wie das super Mittelgewicht in dem Turnier vertreten ist, dass er jetzt auch nicht chancenlos gegen George Groves sein kann. Wo er jetzt gewinnt, mag ich jetzt nicht so sagen, aber ich sage jetzt nicht, dass er chancenlos wäre. Also da wäre durchaus Potenzial. Aber gut, was will ich großartig sonst über einen Kampf sagen, der gerade mal 3 Runden gedauert hat? Also.
Ja. Ja, man kann ja im Grunde, vielleicht in der ersten Runde hatte Eubank ihn einmal schon am Boden. Das war, dachte ich erst so, ja, aber es war halt ein Bodenbesuch und kann man schon anzählen, muss man nicht, aber
es ist ja. Aber okay. Er war ja schnell wieder da.
Genau, der war nicht wirklich hört so. Aber es hat schon die Tendenz gezeigt und ich hätte eigentlich schon erwartet, irgendwie von Yildirim, dass er ein bisschen smarter mitbrawlt, aber so bei ihm war da irgendwie wenig Cleverness irgendwie zu sehen und. Ja, das will man dazu gerade sagen, ne? Eubank, souveräner Sieger und ja, wird jetzt auf den Sieger kämpfen, Growth gegen Jamie Corks oder auf den Treffen und da ist George Growth natürlich schon Favorit, aber Corks natürlich ungeschlagen und muss man dann sehen, wie es ausgeht, weil er kann auf jeden Fall auch kämpfen, der Corks und Growth ist ja als ja, altes Schlachhaus, es ist vielleicht jetzt übertrieben, weil er jetzt auch noch nicht so alt ist, aber für die meisten wird Gross auf jeden Fall der Favorit sein. Und ein Kampf Gross gegen Eubank ist auf jeden Fall, finde ich, richtig interessant, weil Eubank ja hat eine Niederlage gegen Saunders im Rekord, hat auch nicht immer total überzeugt, aber es ist halt immer schön anzusehen, die Kämpfe von Eubank. Er frisst halt auch gerne mal viel und quält sich dann hinten raus über die Runden und gegen Gross, das wird schon ein spannendes, enges Ding. Also, ich freue mich da sehr drauf. Ja. Imano, hat dich Yildirim enttäuscht?
Ja.
Hast du mehr erwartet?
Muss ich schon sagen. Er hat sich als Krieger angekündigt, oder wurde als Krieger angekündigt. Als jemand,
ja, tun die doch alle.
Ja, natürlich. Aber auf so eine Art und Weise, wie es dann halt passiert ist, auch Öner dann mit seinem Auftritt noch auf der Pressekonferenz. Man hat auf jeden Fall ihn extrem gepusht und dafür war die Vorstellung dann schon ein bisschen mager, muss ich sagen. Also ich habe einen sehr aggressiven Yildirim erwartet. Ich meine, ich will ja nicht absprechen, dass er nicht aggressiv war, aber er war total ja, chancenlos dann irgendwie mit seiner Aggressivität. Er stand dann da am Mann dran und ja, wusste dann im Prinzip überhaupt nichts mehr mit dem Gegner anzufangen. Hat dann ein paar Mal versucht mitzubrawlen, hatte dann ja durch das gute Movement von Eubank natürlich auch, muss man dazu sagen, sehr gut defensiv aufgestellt gewesen. Kaum ja, klare Treffer landen können, fast alles Luftlöcher geschlagen und wurde dann eiskalt abgekontert, mehrfach und in der dritten Runde dann ja einmal so klar, dass er dann direkt K.O. gegangen ist und ja, dafür war die Leistung dann schon, finde ich, ein bisschen mager, aber man muss auch sagen, und ich denke, dass Eubank wirklich mittlerweile auch jemand ist, der sich schon gerade zum Anfang seiner Karriere in den Kämpfen gesteigert hat. Ich finde, der ist auf jeden Fall ein bisschen gereift, der macht das wesentlich besser als früher noch. Und sehe ihn momentan auch als Turnierfavoriten, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch so ein Groves, wenn der sich jetzt durchsetzen sollte, dann gegen Eubank. Ich sage kaum einen Auftrag für Groves sein. Also ich sehe Eubank wirklich sehr, sehr stark mittlerweile. Habe da früher oft sehr viel Kritik auch an ihm geübt. Er war auch sehr labil und hat fragil gewirkt im Ring. Aber ich muss sagen, also es hat sich schon meiner Meinung nach ein bisschen verbessert. Und ich sehe ihn da wirklich auf einem guten Weg. Also wenn der noch ein bisschen... ja, ein bisschen, sag ich mal, sich in ein paar Bereichen noch entwickelt, dann wird er sehr, sehr schwer zu schlagen sein und freue mich dann schon auf den nächsten Kampf. Wahrscheinlich gegen Groves, gehe ich mal von aus, der wird sein Ding wahrscheinlich gewinnen, schätze ich mal, und dann muss er ja, glaube ich, dann gegen Groves ran im Halbfinale.
Genau.
Und das ist dann schon ja, eine sehr nice Ansetzung, zwei Engländer gegeneinander, Inselduell, da sind viele Emotionen dann drin und wie gesagt, in so einem Matchup würde ich ihn da als klaren Favoriten dann auch sehen, auf jeden Fall.
Ja, klar, ich bin gespannt gegen Gross. Also, weil jetzt ist ja doch ein gewiss, dass er höher gut, er ist recht groß, so einen guten Frame und so. Das ist schon, passt schon, der passt schon ins Supermittelgewicht. Und aber gegen Gross ist halt auch nochmal so eine Nummer. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Also ich sehe ihn ja nicht so als mega klaren Favorit, aber man wird sehen. Also, das wird auf jeden Fall richtig, richtig schick. Das Turnier jetzt nicht so hochwertig besetzt wie im Cruisergewicht, es fehlen schon ein paar Leute. Oder ein paar Leute wären sicherlich attraktiver gewesen als die Leute, die jetzt da mitmachen. Also James DeGilles, um einen zu nennen, oder Ramirez, sind sicherlich zwei Namen, die dem Turnier sehr gut getan hätten, um nach dem Turnier sagen zu können, da hat man wirklich eine Nummer 1 so nach dem Turnier. Aber die machen halt leider nicht mit. Gut, dann bleibt vielleicht noch zu sagen, auf der Undercard gab es auch noch ein paar Kämpfe. Firat Aslan kämpfte mit seinen mittlerweile 47 Jahren gegen Alejandro Emilio Valori, gewann durch K.O. in der 7. Runde. Dann gab es ein, oder es gab im Grunde mehrere kontroverse Urteile. Das war einmal Stefan Hertel, der gegen Viktor Poliakow kämpfte. Und da hatten eigentlich, soweit ich das verfolgt habe, eigentlich alle Stefan Hertel nicht unbedingt als Sieger gesehen. Er hat dann gewonnen durch MD, aber Imano, das Urteil war doch recht fragwürdig, oder?
Ja, sehr fragwürdig. Also der Gegner hat eigentlich fast jede Runde dominiert. Vielleicht die ersten zwei, okay, da bin ich noch konform, wann die vielleicht Hertel gibt. Die erste auf jeden Fall, die zweite dann schon. Ja, man kann das machen, aber ab der dritten Runde, die siebte vielleicht noch. Und dann tut man sich schwer, dann für Hertel eine Runde zu finden, wo man wirklich sagen kann, jo, die kann man ihm oder sollte man ihm geben. Also der Gegner hat die Runden klar bestimmt, ist immer nach vorne marschiert, hat sehr viel geschlagen, bestimmt doppelt so viel geschlagen wie Hertel. Hertel dann, nur in der Rückwärtsbewegung, hat versucht zu kontern, hat natürlich auch Aktionen gebracht, aber die waren dann, eben nicht so oft und nicht so dominant geführt wie die vom Gegner und dementsprechend ich hätte auch mit, sagen wir mal, es waren 10 Runder, gäbe es halt von mir aus 96, 94, 97, 93 in dem Bereich für den ich glaube, ein Pole war es sogar.
Poliakow, ja.
Ja, für den Polen dann.
Ja, ein Russe eigentlich das, so, ne? Aber der wohnt in Düsseldorf so.
Oder so, genau.
Ukrainer ist er eigentlich, genau. In Russland geborener Ukrainer. Und wohnt in Düsseldorf.
Ja, und für ihn schon der dritte Ausflug nach Deutschland. Dreimal angetreten, zweimal die Niederlage bekommen und einmal ein Unentschieden. Und alle drei Begegnungen waren im Prinzip sehr fragwürdig. Ich würde behaupten, wenn er der Lokalmatador gewesen wäre, in all diesen drei Kämpfen hätte er auch immer das Urteil dann erhalten und hätte jetzt dann einen zu Null-Rekord und würde ganz anders in den Ranglisten stehen, hätte vielleicht als nächstes einen WM-Kampf möglicherweise vor sich und so als Außenseiterboxer ohne einen großen Promoter im Rücken hast du jetzt halt dann zwei Losses da stehen und ein Draw und bist dann halt erstmal hinten dran und musst erstmal kleinere Brötchen backen. So ist es halt im Boxen.
Traurig.
Herr Hertel ist jetzt schon das zweite Mal in Folge. Das war gegen Mandy im letzten Fight genau dasselbe. Da war auch, sagen wir mal, eher hinten dran, als der den gewonnen hat. Und von daher, zwei Decisions jetzt schon gegen Leute, die man eigentlich, wenn man dann irgendwas in der Weltspitze suchen möchte, schlagen muss und vielleicht auch klar schlagen muss. Und er hat es eigentlich im Endeffekt eher verloren sogar als besiegt. Und dementsprechend, sehe ich Hertel da, wie gesagt, wenn da ein Mann kommt, der noch vielleicht ein bisschen über dem letzten Gegner steht jetzt, dann wird er auch dann wahrscheinlich nicht mehr zu retten sein von den Punktrichtern.
Wundert mich ja überhaupt, dass in den so investiert wird. Der studiert doch irgendwie auf Lehramt, irgendwas auf Lehramt, aber das machst du doch nicht, wenn du nicht auch in dem Beruf arbeiten willst.
Ich kann mir das auch nicht so erklären. Also, er ist ein sehr guter Boxer, ohne Zweifel, aber man hat, denke ich, ganz klar gesehen, was ihm fehlt, und das haben wir, glaube ich, schon öfter gesagt, das ist einfach die Power in den Schlägen. Und der Gegner hat null Respekt vor den Händen von Hertel, und das werden auch andere Gegner, vielleicht bessere Gegner, auch null haben. Und das ist einfach so sein großes Manko. Wenn er mit seinem Skillset, das ja nicht schlecht ist, aber er hat überhaupt keine Punching-Power und kann niemanden verwunden, niemanden wirklich wehtun. Das sieht teilweise solide aus, was er macht, aber so, um im Profiboxen erfolgreich zu sein, ich glaube, das haben wir auch schon häufiger gesagt, wenn du als Amateur keine wirkliche Punching-Power hast, also wirklich ganz, ganz wenig, dann wirst du im Regelfall kein Weltklasse-Profi. Also er wird auf jeden Fall, Hertel ist auf jeden Fall auf Euro-Level, keine Frage. Aber zu mehr wird es da schwierig reichen, so mit der Punching Power, weil er einfach die Spitzenleute nicht beeindrucken kann. Und da wird er dann einfach zu Tode marschiert werden. Also ich weiß nicht, gegen welche Spitzenleute er da gewinnen sollte. Also wenn man ihn jetzt schon so protecten muss. Und das ist einfach so, das ist ein großes Manko. Ne? Ja. Und so ein Urteil, es tut halt immer weh, irgendwie, wenn du siehst, dass ja, nicht der verdiente Mann oder der Mann, der es eigentlich verdient hätte, den Sieg auch bekommt. Schon ein bisschen traurig. Und es ging ja weiter auf der Karte. Teilweise manche Beobachter hatten auch Timo Schwarzkopf nicht unbedingt vorne gegen Massimiliano Balsai. Und auch Leon Bauer hat ein schweigendes Draw bekommen gegen Atin Karabet. Also, ja. Also das sind Leute, die natürlich so gerade wie Leon Bauer ein bisschen medial vielleicht geheilt werden, ähnlich wie der Feigenbutz, aber da ist natürlich dann das, was man erzählt, also Feigenbutz hat jetzt ja auch seinen Vertrag irgendwie mit Sauerland verlängert, aber es sind so Leute natürlich, wo das so im krassen Widerspruch steht, so was man so erzählt von wegen, ja, man will in die Weltspitze und so, und dann siehst du halt die Kämpfer boxen, deren Anlagen. Und du siehst einfach vom Skillset, vom Skill-Level, das wird nicht Weltklasse werden. Und das kann man, denke ich, bei allen drei sagen. Vielleicht hat dann so Bauer und Schwarzkopf vielleicht schon ein bisschen mehr Power, so als Hertel. Hertel hat vielleicht einen Skill, den Feigenbutz zum Beispiel nicht hat. Aber irgendwo bei den Leuten gibt es immer eklatante Schwächen, die so die großen Ziele, die werden sie nicht erreichen. Und ja, aber man erzählt halt so. Und deswegen reden wir auch immer so über diese Boxer. Vielleicht teilweise, wenn das hört sich vielleicht immer ein bisschen abwertend an und so. Aber wenn deren Menschen sowas erzählen von wegen Weltklasse und so, dann muss man die Maßstäbe davon dann auch ansetzen, denke ich. Und ja, und bei den Jungs allesamt mangelt es halt irgendwo an manchen Dingen. Und ja, das ist halt schwierig dann so, die Zukunft. Also, so, ja, ich sehe da keine große Zukunft für die Jungs. Und ja, es wird halt schwierig werden so. Das ist halt immer traurig anzusehen, wenn Leute so derart krass protected werden. Gut, dann wären wir soweit durch, so mit der Rückschau. Ansonsten, ja, was gibt's noch anzumerken? Victor Ortiz ist positiv getestet worden vor jetzt dem Kampf gegen Wilder.
Und das ist ja auch nicht Victor Ortiz. Ortiz ist im Weltergewicht.
Luis Ortiz, Entschuldigung. Natürlich.
Luis Ortiz. Und das wäre doch mal was. Victor Ortiz gegen Deontay Wilder.
Ja. Ja, jedenfalls Luis Ortiz ist positiv getestet worden, wie so viele Heavyweights und
ja, der Kampf. Hat es dich ja irgendwie gewundert? Hat es dich gewundert?
Nö. Nein, ich meine.
Aber irgendwie, sag mal, ist es auffallend, dass irgendwie immer nur die Gegner von Wilder positiv getestet werden, oder?
Ja. Das ist schon so ein bisschen strange alles, ne? Also, ich meine, man vermutet ja immer viel so, und da wird natürlich auch viel genommen, so im Heavyweight, aber wenn man sich so die ganzen Leute anschaut, so Tepa oder hier Lucas Brown zum Beispiel, ist auch positiv getestet worden.
Gegen Mario Schwach.
Ja. Weil es war jetzt Ortiz Povetkin mit seiner Sache und Thompson. Das ist schon irgendwie ein bisschen unschön, so was da passiert. Und also ich weiß zumindest jetzt nicht, wie es mit Ortiz weitergeht. Da weiß man ja auch noch nichts Genaues. Also, weil der wird jetzt ja wahrscheinlich gegen Chiverne nochmal kämpfen. Und Ortiz, ja, das ist natürlich jetzt bitter auch so dem Zeitpunkt seiner Karriere mit seinen jetzt 38.
Na, der wird nicht jünger.
Ja.
Boxt er wahrscheinlich in 2 Jahren dann gegen Wilder oder so.
Ja, und das Problem von Ortiz ist natürlich, dass er halt schon mal positiv getestet wurde, als er gegen Latif Kayode gekämpft hat, ist das Urteil ja auch zum No-Contest geändert worden. Und das ist im Grunde das zweite Mal, dass er erwischt wurde. Und das ist schon echt bitter.
Diesmal allerdings wegen Entwässerungsmedikamenten, die in der Bluthochdrucktherapie eingesetzt werden. Es wundert mich nur irgendwie, wenn du einen Bluthochdruck hast, erstmal Schwergewichtsboxen, achte ich dann schon schwierig, und eigentlich schon, weil wenn du irgendeine Blutung hast und eh dann einen hohen Blutdruck hast, dann blutet das ja noch stärker. Und vor allem musst du ja auch so Medikamente irgendwie auch bei den Dopingproben angeben. Da kann mir keiner erzählen, ja, dass er das vergisst anzugeben, weil vergessen tust du es, wenn du eine ganze Latte an Medikamenten nehmen musst. Dann vergisst du, ach übrigens, da ist ein Diuretikum bei oder so.
Angeblich, so wie ich das gelesen habe, also ich kenne mich da null aus, aber angeblich ist dieses Mittel auch dazu da, andere Dopingspuren unkenntlich zu machen.
Das kannst, das geht. Also mit Diuretika kannst, sind aus zwei Gründen im, im Leistungssport verbunden. Erstens, was du schon gesagt hast, meistens ist es ja so, wenn du irgendeine Dopingprobe abgibst, was machst du? Du pinkelst in einem Becher. So, und in dem Urin kannst du dann nachstellen, feststellen, weil ich jetzt erhöhte Testosteronwerte oder etc. pipapo. Je mehr du allerdings auspinkelst, desto verwässerter ist das quasi und es ist schwieriger nachzuweisen. So, und ein Diuretikum setzt du zum Beispiel normalerweise in der Therapie ein, wenn du zum Beispiel einen zu hohen Blutdruck hast oder eine Nierenschwäche hast und zum Beispiel oder eine Herzschwäche hast und Wasser im Körper einlagerst, um damit den Körper zu unterstützen, dass er das besser ausschwemmen kann. Oder man kann es im Dopingsport halt, oder also im Dopingsport, im Leistungssport so einsetzen, wenn du zum Beispiel wie im Boxen in Gewichtsklassen kämpfst, dass du quasi damit das Abkochen oder das Abschwitzen, wie man so gerne sagt, auch nur unterstützen kannst, indem du einfach viel mehr pinkelst.
Ja. Und wahrscheinlich hätte
ich mir nicht vorstellen, sag mal, vor allem, wenn du Profisportler bist und Medikamente nehmen musst, dann hast du doch schon einfach generell doch irgendwo eine Auflistung deiner Medikamente, die du doch generell einreißt. Da kann mir ja keiner erzählen, dass man das vergisst. Es sei denn, man ist ein Idiot.
Ja.
Wenn du ein Opa bist von 80 Jahren, der schon zum Frühstück 15 bis 20 Tabletten nehmen muss, damit er nicht auseinanderfällt, ja, da kannst du sagen, ja, okay, gut, der weiß, dass der nicht weiß, was der alles nimmt. Das ist logisch bei der Menge. Aber bei einem Mann von 38 Jahren, der Leistungssportler ist und eigentlich immer Tests machen muss, wundert das.
Ja. Ja, ist wahrscheinlich auf dieser Ebene nicht gut beraten, ne? Also, wenn er jetzt schon zweimal erwischt wird, da. Das lässt halt nicht viel Professionalität so in dem Bereich von.
Ja, aber der Lukas Brown ist doch auch zweimal getestet, positiv getestet worden. Ja. Nach dem Chagayev-Kampf und dann, als er da dann den Kampf gegen war das, Fres Oquendo machen sollte,
so. Ja, das ist ja sowieso der Hammer, ne? Und der ist halt positiv getestet worden und es passiert ja nichts im Rekord. Er ist ja, weiß ich nicht. Der Titel ist irgendwie verschwunden, aber. Der Sieg bleibt bestehen, interessiert keinen so richtig. Das ist immer wieder faszinierend im Profiboxen, was da so alles möglich ist. Ne? Mhm. Ähnlich ja wie bei Felix Sturm auch, der auch irgendwie, das ist ja auch alles so total im Sande verlaufen und das ist immer wieder erstaunlich. Und dann kämpft man halt doch wieder trotz Sperre und oder es gibt keine Sperre und man regelt sich irgendwie hinter den Kulissen. Das ist halt.
Mit einer gütigen Spende.
Ja. Oder was auch immer. Also im Grunde muss man ja fast zu dem Schluss kommen, dass man im Grunde nehmen kann, was man will. Irgendwie wird sich's regeln. Und das ist halt vielleicht im Boxsport leider so. Auf jeden Fall ein bisschen traurig. Gerade weil Ortiz gegen Wilder wäre natürlich schon ein sehr, sehr interessantes Duell gewesen. Ne? Also das hätte schon was gehabt.
Es hätte vor allem bei beiden ein paar Fragezeichen ausgeräumt.
Ja, absolut. Und das macht mich schon sehr, sehr traurig, so dass der Kampf jetzt nicht zustande kommt, weil der Sieger dieses Kampfes wäre natürlich auch ein sehr, sehr interessanter Gegner gewesen für Joshua und das hätte natürlich weitere Klarheit so beschert im Heavyweight. Ne? Und ja, und jetzt Wilder nochmal gegen Stiverne zu sehen, der hat ja jetzt 2 Jahre wieder Pause gehabt und nicht gecampt und irgendwie.
Und ist ja eigentlich auch noch positiv getestet worden vor dem Kampf gegen Povetkin.
Ja, also, nee. Also das macht nicht unbedingt gerade Freude, so der Bereich da im Heavyweight, weil der Kampf wäre halt echt, echt schön gewesen und hätte dem Heavyweight, denke ich, auch sehr, sehr gut getan und jetzt so, das ist so, wie so ein der übliche Tritt in die Magengrube irgendwie, ne? Traurig. Gut. Ja, im Großen und Ganzen wären wir dann soweit durch.
Andre Ward ist zurückgetreten.
Ja, genau.
Das könnte
genau man
noch nehmen.
Den Gedanken hatte ich nämlich vorhin auch, als Iman oder die Diskussion so Pound for Pound ist ja halt immer so Geschmackssache, Fanbrille und so. Und Aber dass der zurückgetreten ist, und ich muss sagen, Respekt an Andre Ward, weil Andre Ward ist schon einer der so abseits des Rings einer der schlauesten und smartesten Köpfe so im Boxsport, und dass er jetzt so die Entscheidung für sich getroffen hat, zurückzutreten, ich kann da nur sagen, Respekt. So. Also das, ich denke, es ist ein sehr guter Zeitpunkt, wahrscheinlich auch, vielleicht nicht für seine Brieftasche, aber so für sein weiteres Leben und seine Legacy. Es ist auf jeden Fall wahrscheinlich der beste Schritt, den er ja hat tun können, so, weil er hat ja die Kämpfe gegen Kovalev, der schon brutal krass ist. Ward hat natürlich da auch sicherlich ordentlich gefressen, ordentlich gelitten. Und wenn er merkt, so er hat vielleicht nicht mehr so das Feuer, er wird es wahrscheinlich vielleicht dann nur noch wegen dem Geld tun. Oder nur noch wegen Geld und die Leistungsfähigkeit ist nicht mehr ganz so da.
Naja, ich glaube, in erster Linie, wenn du mit einem Kovalev in den Ring steigst, dann musst du halt also auch als Motivation das Geld haben.
Ja, natürlich.
Weil freiwillig tust du dir sowas nicht an.
Nee. Und er kann sehr froh sein, so dass er das Ding so, wie ich sagen, überlebt hat. Aber muss man ja fast gegen Kovalev sagen, weil es ist ja schon brutal, so, ne, was er so stand ist, es zu leisten. Und ja, und es kommen ja auch ein paar Jungs nach. So, Beterbiev ist ja
gegen Kölling um den IBF-Titelboxen.
Ja, das ist auch wieder Massaker. Also, ich weiß nicht, Beterbiev kann man auf jeden Fall sagen, würde ich soweit fast so gehen, der so vom Talentlevel und ähnlich brutale Maschine wie Kovalev auch. Und Beterbiev ist einfach. Das ist so krass, dass er gegen Kölling kämpft. Also. Der wird einfach nur durch den durchmarschieren, den einfach nur schwerstens verprügeln. Ja, aber ich denke, da ich gehen wir dann.
Ja? Oder an euch. Angenommen, man würde diesen Kampf jetzt 100 Mal ansetzen. Ja, Kölling gegen Beterbiev. Könnte der Kölling davon einen holen, irgendwie?
Nein. Ja, gut, wenn Beterbiev, weiß das ich, wenn der irgendwo was gebrochen hat oder Herzinfarkt bekommt
so
oder.
Kämpfe passieren. Okay, sonst hauen wir es doch mal. Machen wir 5 Kämpfe. Wenn wir 5 Kämpfe sagen, gewinnt Kölling keinen. Bei 10, ein.
Und wie kann dieser Sieg zustande kommen, deiner Meinung nach, wenn Kölling gewinnt? Also, welche Szenario siehst du da, was passiert? Außer eine Verletzung jetzt von Beterbiev.
Wahrscheinlich wird er des Dopings überführt.
Okay.
Und dann wird
aber
das
so rein sportlich im Ring verwandelt. Siehst du keine Chance, also gar
nein.
Nicht.
Nein. Null. Okay. Ach, vielleicht von im Amateurbereich von 100 Kämpfen, vielleicht wird er mal, aber im Profiboxen, nein. Also, Kölling ist ein ähnlicher Fall wie Hertel, dem es natürlich auch absolut an Power mangelt. So, ne? Von seinen 23 Siegen, die hauptsächlich natürlich auch gegen Journeymans waren, hat er natürlich auch 6 K.O.s erzielt, aber das sind alles so Aufgabesiege und so, also und Ermüdungs-K.O.s, also absolut null Power, und ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass er da irgendwie irgendwas reißen kann. Gerade weil Beterbiev ist absolute Maschine, wie der seine bisherigen Gegner waren jetzt nicht die Creme de la Creme, aber
ja gut, aber
Royce Cloud so schnell zu Bock. Ja, und Capillo und solche Leute derart schnell zu. Auch die sicherlich Pass Prime waren, aber die derart so schnell zu zerstören, ist absolut brutal. Und Beterbiev, absoluter Anwärter auf die Nummer 1 im Light Heavyweight. Und
was mit den Leuten, die von Beterbiev zerstört wurden? Angenommen, die würden man jetzt gegen Kölling ansetzen. Würdest du da Kölling favorisieren oder würdest du auch sagen, dass selbst die gegen Kölling wohl gewinnen würden, die du gerade genannt hast, die 2.
Ja, also würde ich schon noch favorisieren. Ich meine, klar, Claude hat ewig nicht gekämpft und so, aber das sind alles Leute, die ich ja schon irgendwie vor Kölling sehe. Auch hier Jeff Page oder Campillo. Ich meine, Campillo ist ja auch uralt und kämpft auch nicht mehr. Aber das sind alles Leute, die ich so, weiß ich nicht.
Ich habe letztens gelesen, dass der Kölling in Berlin eine Currywurstbude hat. Das wusste ich jetzt auch nicht. Oder ist das jetzt einfach nur so ein Nebenerwerb, damit er noch ein anderes Standbein neben dem Boxen hat, oder verdient der einfach so wenig, dass er quasi Teilhaber oder Mitinhaber von so einer Bude ist?
Ja, vielleicht versucht er sich irgendwie ein zweites Standbein aufzubauen, weil...
Ich habe gesehen, also zwei Tage in der Woche wirst du den wohl da auch an diesem Stand vorfinden. Ja. Dass er da selber Würste verkauft.
Echt?
Okay. Nein, ist doch eine nette Sache. Oder eine coole Sache.
Ja.
Aber ich wundert mich ja nur, wenn du Profisportler bist, du denkst, groß, Geld, Fame, aber gut, dass Boxen jetzt nicht so lukrativ ist, weiß ich auch, aber dass du dann quasi noch nebenbei so arbeiten musst, obwohl du teils Fernsehauftritte hast, das wundert mich.
Ja. Ja, gut, wobei... Er hat halt noch nicht die großen Fernsehauftritte gehabt, beziehungsweise die großen Gegner gehabt. Was verdient er denn pro Kampf? Ich weiß nicht, ich kann da nur spekulieren, aber selbst bei einer Europameisterschaft verdienst du vielleicht im unteren fünfstelligen Bereich, im unteren sechsstelligen Bereich, vielleicht 100.000.
Ach, wenn überhaupt. Wenn du überhaupt. Ganz ehrlich, 100.000, machen wir uns jetzt mal nichts vor, wenn du 100.000 verdienen würdest, dann musst du nicht in der Currywurstbude, das sind von einem normal arbeitenden Menschen 4 Jahresgehälter.
Ja, das ist wie gesagt, ja. Aber du musst dich halt auch versichern, du musst eventuell als Profiboxer, ich weiß nicht, wie seine vertragliche, Trainer, genau, es kostet ja alles Geld, die ganzen Kosten zum Training zu fahren.
Ja, dann lass es mal 3 Jahresgehälter gewesen sein.
Du hast von den 100.000, hast du vielleicht 40 übrig oder 30 oder sowas, ne? Das ist ja wie beim Sturm damals, wo der sich selbst vermarktet hat. Der hat ja auch irgendwie 200.000, 300.000 pro Kampf bekommen, aber das Geld, es war mehr weg. Als er eingenommen hat. Der ist ja jetzt, Stand jetzt ist er ruiniert finanziell und ist deswegen aus Deutschland raus. Und hat die Schulden
hier. Ach, das weiß ich nicht. Aber ja, aber ich weiß nicht, man sieht, ich meine, Quelling will ja, hat jetzt auch nicht wirklich eine große Fanbase und die goldenen Zeiten, wo ARD und ZDF noch viel Geld bezahlt haben, sind ja auch vorbei. Sieht man ja auch immer an den Undercards so von Sauerland zuletzt und ja, ich denke, da ist nicht mehr viel mit viel Geld verdienen oder so. Und die Tatsache allein, dass man ihn als oder ist ja ein in der Laratta, aber so als anführungsstrichen Talent in den USA schickt, gegen einen Mann, in dem man zu dem Karrierezeitpunkt, gegen den man nicht kämpfen sollte, aus karrieretechnischer Sicht, weil mit dem Begriff hat keinen großen Namen, aber ist unglaublich stark. Also wahnsinnig gut und ist einfach Stand jetzt vielleicht der Beste aktuell oder einer der Besten auf jeden Fall der Welt im Light Heavyweight und gegen so einen unbekannten Mann auf so einer in einer kleinen Veranstaltung, das Ding findet im Safe Mart Arena in Fresno statt und das spricht jetzt nicht unbedingt so gerade so für die Größe. Gut, es kommt auf ESPN, aber er wird ja einfach nur zum Schlachten hin verkauft werden. Also ist schon
ja, irgendwie muss Sauerland ja nun mal Geld machen.
Ja. Aber das ist halt ein Kampf, den man auf. Ich verstehe das nicht.
Ja, dort hat man ja auch einfach einen eigenen Newbank, also ohne richtig große Möglichkeit zu gewinnen.
Ja.
Irgendwie ist das gerade so im Trend bei denen.
Ja, die verheizen die Leute, also die Alten jetzt, ne? Weil da gibt es keinen Markt mehr richtig für. Weil was für einen Markt gibt es noch für Arthur, so mehr oder weniger? Der ist zwar schon noch solide so. Aber so also gegen Weltklasse-Leute keine Chance und Kollegen. Es ist einfach verheerend.
Denkt ihr eigentlich nur, dass was von Abraham kommen wird?
Gute Frage, ne? Soweit ich weiß, gab es ja auch noch keine großen Ankündigungen oder so, dass er zurücktreten wird oder sowas, ne? Ich habe da zumindest noch nichts vernommen.
Ich hätte gelesen, dass er weitermacht.
Ja, aber was für Ziele? Was will er noch erreichen?
Europameister?
Ja, ich meine, man kann ihn...
Er ist auch als Europameister abgetreten. Das ist immerhin noch besser als nichts.
Ja, das stimmt schon. Und vielleicht könnte man ihn nochmal gegen Zeuge stellen, aber ich kann mir jetzt auf deiner Seite nicht vorstellen, weil das zumindest eine gewisse Gefahr noch wäre von Abraham und von Sauland, die ja Zeuge schon noch länger melken wollen und
brauchen und müssen.
Ja.
Muss man ja auch dazu sagen.
Das wäre Stand heute natürlich ein spannender Kampf, aber ja. Bei Zeuge ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt immer so restlos überzeugt hat in seiner Karriere. Ja. Ist halt ziemlich überschaubar alles. Aber vor allem von Ado, der wird auch nichts Großes mehr kommen. Das ist einfach, wenn es irgendwann vorbei ist, ist es vorbei. So wie dieser Podcast für heute. Oder habt ihr sonst noch irgendwas anzumerken?
Boah.
Boah.
Gut. Also ich müsste mir jetzt Sachen aus den Fingern saugen.
Ja. Ja, wir werden zumindest versuchen, die nächste Podcast-Ausgabe, also wir sind jetzt ja mehr oder weniger im Rückblick schon auf die Kämpfe von Gross und Cox sind wir kurz eingegangen und Gassiev gegen Glodacic. Sonst sind die Ansetzungen in den nächsten zwei Wochen sehr, sehr eindeutig, dass man da eigentlich nicht extrem groß drauf eingehen muss. Deswegen haben wir uns das mehr oder weniger gespart oder das kombiniert. Und wir versuchen dann
Wir können sie ja mal ganz kurz auflisten, damit die Zuhörer auch mal wissen, wovon wir reden. Also nächste Woche am 14. kämpft zum Beispiel Leo Santa Cruz gegen Chris Avalos. Kennt ihr nicht? Ich auch nicht.
Ja, das ist so ein State-Busy-Kampf.
Oder Abnamares gegen Andres Gutierrez. Oder Lara boxt gegen Terrell Gauscher. Sagt mir auch nichts. Jamel Charlo gegen Erickson Lubin. Sagt mir gar nichts.
Ja, sicher auch ein guter Mann, aber Charlo sollte das machen und schon der kann man da nicht groß drauf eingehen. Größer wird es dann halt wieder Ende Oktober, da kämpft dann Jürgen Bremer gegen Rob Brandt und Anthony Joshua kämpft gegen Kubrat Pulev und da werden wir dann versuchen, so am 23. Oktober so um den Dreh dann wieder eine Folge aufzunehmen, dann halt mit wenn irgendwas Überraschendes passiert oder irgendwelche Neuigkeiten, halt auch ein bisschen Rückblick machen, aber hauptsächlich dann halt die Vorschau auf Bremer gegen Brandt, gehen wir halt wieder ein bisschen auf das Turnier ein und dann auf Joshua gegen Pulev. Und danach die Woche gibt es ja auch wieder interessante Kämpfe, zum Beispiel Derek Chisora gegen Agit Kabayel.
Auf diesen Kampf freue ich mich ungelogen sehr.
Ja. Ja, und Ende des Jahres wird es dann natürlich auch wieder interessant. Hey gegen Bellew 2, sowie Lomachenko gegen Rigondeau, das ist natürlich dann auch wieder, dann gibt es zumindest Lomachenko gegen Rigondeau boxerisch halt ein Leckerbissen. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Liebe Hörer, und dann hören wir uns, oder ihr hört uns dann in etwa zwei Wochen wieder. Bis bald. Servus.
Servus.
Und tschüss.